Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Being Underwater. Ich bin Joanna Breidenbach, Sozialunternehmerin und Autorin aus Berlin. Und in Being Underwater beschäftige ich mich mit inneren und äußeren Transformationen in Zeiten von Unsicherheit und Stapelkrisen. Auch heute geht es um Inner Work, nur diesmal mit einem ziemlich anderen Fokus. Während ich mich sonst mit den verschiedensten inneren, subtilen Prozessen in uns Menschen beschäftige und Gespräche zu den unterschiedlichsten Methoden der Selbsterforschung und Kontemplation führe, geht es diesmal um ein eher mechanisch-körperliches Innenleben. Konkret möchte ich von ein paar Sachen berichten, die ich in den letzten Monaten rund um die Themen Gesundheit, Wellbeing und Langlebigkeit für mich selbst entdeckt habe. Ich habe diese Reflexion in zwei kürzeren Teilen aufgenommen. In dieser ersten Episode geht es um die neue evidenzbasierte medizinische Forschung und wie ich einzelne Erkenntnisse davon in meinem Leben eingebaut habe. Insbesondere geht es um Tageslicht und den zirkadianen Rhythmus, Nahrungsergänzungen und das für mich gerade super spannende Thema Blutzucker. Ich behandle aber auch Atemübungen in Angst- und Stresssituationen und hilfreiche Augenübungen in meinem Büroalltag. In der zweiten Episode erzähle ich dann, was ich in Bezug auf drei weitere Themen gelernt habe und gerade erfolgreich in meinem Alltag umsetze. Und zwar den Einfluss von Hitze- und Kälteeinwirkungen, die Bedeutung von Schlaf und natürlich super wichtiges Thema Bewegung und Sport. Jetzt aber erstmal, wieso kam es überhaupt dazu, dass ich mich für diese äußeren inneren Themen vermehrt interessiere? Angefangen hat es, dass meine Kinder sich über den Podcast von Andrew Huberman unterhalten haben. Huberman ist Professor für Neurobiologie an der Universität Stanford und präsentiert in seinem Podcast Huberman Lab alle möglichen wissenschaftsbasierten Erkenntnisse und Tools rund um Gesundheit, Fitness, Lebensqualität und Langlebigkeit. Einmal ins Huberman-Universum eingestiegen, ertappte ich mich dabei, immer mehr Folgen zu hören. Und das, obwohl die einzelnen Episoden meist ziemlich lang sind, oft 2 bis 3 Stunden dauern. Meine Faszination überraschte mich besonders, da ich viele der chemischen und biologischen Prozesse, über die Huberman mit seinen Gästen redet, wirklich nur rudimentär verstehe. Und es bleibt aber offensichtlich genug hängen, als dass ich aus vielen Folgen sehr praktikable Dinge für mich persönlich ziehen konnte. Bislang war mein Interesse an gesundheitlichen Themen, ich würde sagen, relativ wenig ausgeprägt. Also grundsätzlich stehe ich vielen gesundheitlichen Theorien und Ratschlägen eher skeptisch gegenüber. Bei den meisten schulmedizinischen Ärzten habe ich das Gefühl, dass sie, so formulierte es irgendwie mein Mann Stefan neulich ziemlich treffend, eher der verlängerte Arm der Pharmaindustrie sind, als dass sie wirklich tief fundiert und ganzheitlich medizinisch gebildet sind. Ich selbst habe zum Beispiel eine Hausärztin, die ich gut genug finde und der ich auch vertraue. Aber zugleich habe ich nicht den Eindruck, dass sie wirklich mit dem neuesten Stand der Forschung vertraut ist und auch so weit über den schulmedizinischen Tellerrand schaut, dass ich mich vollkommen entspannen könnte. Wenn ich selbstbestimmte Sachen bezüglich meiner Gesundheit nachrecherchiere, dann stoße ich nämlich oft auf Aspekte, die sie nicht so auf dem Schirm hatte. Ein ähnliches Problem habe ich aber auch mit naturheilkundlichen Ärzten. Sie vertreten oft Überzeugungen, die ich wenig oder gar nicht wissenschaftlich fundiert empfinde. Und so wie die schulmedizinischen Ärzte die Pharmaindustrie verlängern, habe ich oft den Eindruck, dass Alternativmediziner auch allen möglichen neuen Moden in ihrem Bereich folgen und oft dann auch ziemlich unkritisch vertreten. Bei Huberman und seinen Gesprächspartnerinnen habe ich dagegen das Gefühl, dass es wirklich eine ganz neue Form von Medizin und Forschung gibt, die sich um Evidenzbasierung bemüht und erstaunliche Erkenntnisse zutage fördert. Endlich werden ernsthafte Studien zu Themen durchgeführt, die bislang vollkommen unterbelichtet waren, zum Beispiel im Bereich Ernährung oder Bewegung. Ich hatte vor einigen Jahren eine Krebserkrankung und fand es damals erschreckend zu sehen, wie wenig gesicherte Aussagen in der Forschung über den Einfluss von Ernährung zum Beispiel auf Krebs bestehen. Alle möglichen Empfehlungen konkurrierten miteinander. eine Tatsache, die in der labilen Situation, in der man dann als Mensch, der von einer potenziell tödlichen Krankheit bedroht ist, wirklich vollkommen überwältigend und verunsichernd ist. Und ich bin sehr dankbar, dass es sich dies gerade zu ändern scheint und finde die gerade entstehende Forschung wahnsinnig wichtig und spannend. Es gibt noch einen Grund, weshalb ich diesen Podcast wirklich gerne höre. Denn obwohl Huberman und seine Gesprächspartner aus einer ganz bestimmten kulturellen Ecke kommen, ja, also viele sind super auf Fitness, Produktivität und körperlich fixierte Typen, so schon so ein typischer Bro-Club von Männern, von denen die meisten auf jeden Fall gefühlt mindestens schon einmal den britischen Kanal durchschwommen haben oder jährlich am Ironman teilnehmen. Aber trotz dieser starken Bro-Einfluss, finde ich, achtet Huberman wirklich sehr darauf, weibliche Gesundheit mit einzubeziehen und immer wieder darauf zu sprechen zu kommen, was wir über weibliche Körper in den verschiedensten Themenbereichen wissen und auch die Studien explizit danach abzuklopfen. Also ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Folgen des Huberman Lab Podcasts gehört zu Themen wie Schlaf, Kälte und Hitze, mentale Gesundheit, Ernährung, Cannabis, Hormone, körperliche Fitness und Langlebigkeit. Und während ich mir diese Gespräche anhörte, habe ich mir immer wieder Notizen gemacht und die Dinge eingesammelt, die mir besonders einleuchtend erschienen. Und aus denen habe ich dann in den letzten Monaten so eine neue Tages- und Wochenroutine gebastelt. Doch bevor ich mit diesen ganzen neuen Sachen angefangen habe, wollte ich eine Baseline haben. Es ist so einfach, sich die positiven Effekte einer Lebensumstellung vorzustellen. Ja, ich weiß, ich habe dann Zeit und Geld in ein Thema investiert und mir dann einzugestehen, dass es nichts gebracht hat, das fällt mir wie vielleicht auch vielen anderen Menschen schwer. Deshalb wollte ich also einen objektiven Startpunkt haben, um später, nachdem ich dann vielleicht dieses neue Regime für 6 oder 12 Monate durchgezogen hatte, zu sehen, ob diese Umstellungen auch einen nachweisbaren Effekt bei mir erzielten. Also habe ich mir vor 3 Monaten einen genetischen Alterstest bestellt. Und als ich die dafür notwendige Speichelprobe abschickte, war ich total guten Mutes und erwartete, dass ich mindestens ein paar Jahre jünger sein würde genetisch, als ich es mit meinen 57 Jahren wirklich bin. Und dann kam das Ergebnis 3 Wochen später und ich bekam einen Schreck. Denn statt jünger zu sein, lag mein genetisches Alter 2 Jahre über meinem realen. Und ich habe dann versucht, einen Grund dafür zu finden, weil ich mich körperlich eigentlich sehr fit fühle und mich wirklich gesund empfinde. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich oder vielleicht damit zusammenhängt, dass ich vor 8 Jahren eine Chemotherapie machen musste, eben während dieser Krebserkrankung. Und dass Chemotherapien nachweislich zur genetischen Alterung beitragen. Nun, also was auch immer der Grund war, diese Analyse motivierte mich dann nochmal doppelt an meiner Lebensführung etwas zu verändern. Das alles war im Dezember. Und da ich den nächsten Test erst im kommenden Winter machen werde, also nach 12 Monaten, kann ich hier noch nicht wirklich berichten, inwiefern meine neue Routine zu meiner Verjüngung beigetragen hat. Es ist also ein Zwischenbericht. Aber ich möchte trotzdem euch mein neues Regime und was ich dabei alles über mich und meinen Körper gelernt habe, vorstellen. Also morgens, viele Autoren beschreiben ja ihre Morgenroutinen und auch bei mir fängt diese neue Routine mit dem Sonnenlicht an. Denn nach dem Aufstehen gehe ich meistens mit einer Tasse Tee nach draußen. Ich hole die Zeitung rein und laufe dann auch noch ein paar Minuten im Garten umher. Wieso mache ich das? Nun, ich habe gelernt, dass das frühe Sonnenlicht meinen zirkadianen Rhythmus reguliert, also meine innere Uhr des Körpers. Und das heißt, wenn Sonnenstrahlen auf die Netzhaut des Auges treffen, wird der Sehnerv dadurch aktiviert und die Zellen des Hypothalamus senden eine Nachricht an meine Zirbeldrüse, die Melatoninproduktion herunterzufahren. Und durch diesen chemischen Impuls verankere ich mich in der Zeit. Das Gleiche gilt für abends, wenn dann natürlich nur in entgegengesetzte Richtung. Ja? Und wenn das Tageslicht nachlässt, wenn ich dann nach draußen gehe und mich umherschaue, dann reagiert der Körper darauf, das Melatonin zu erhöhen. Und deshalb schadet es auch dem Schlaf, wenn wir noch kurz vorm Zu-Bett-Gehen zum Beispiel noch uns dem Licht von unserem Bildschirm oder anderen intensiven Lichtquellen aussetzen. Interessanterweise tritt dieser Aufwacheffekt nicht ein, wenn wir uns dem Licht durch die Fensterscheibe aussetzen. Aber das ist für mich okay, denn ich habe das große Privileg, im Berliner Süden zu leben und einen eigenen Garten zu haben. Und ich genieße es mittlerweile sehr, meist noch im Pyjama, Morgenmantel und mit Gummistiefeln, ein bisschen draußen rumzulaufen. Nach meinem kleinen Gartengang meditiere ich dann meistens so 30 bis 40 Minuten. Und seitdem unsere Kinder aus dem Haus sind, haben wir uns auch ein extra Meditierzimmer eingerichtet. Und wenn möglich, sitze ich morgens auch gemeinsam mit meinem Mann. Vorm Frühstück, das ich manchmal aber auch ausfallen lasse, insbesondere wenn ich morgens früh Termine habe, mixe ich mir jetzt seit neuestem einen AG1-Drink. Das ist ein Pulver, das mit Wasser vermischt wird und aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und lebenden Kulturen besteht und angeblich alle meine täglichen Bedürfnisse an Nährstoffen befriedigt. AG1 wird von Huberman sehr gepriesen und ich bin normalerweise so Podcast-Werbung gegenüber sehr skeptisch eingestellt. Aber nachdem meine Tochter mir erzählte, dass sie das auch nimmt, bin ich eingestiegen. Und gerade weil ich morgens öfter schnell weg muss, habe ich das Gefühl, dass es ein wirklich guter Frühstücksersatz ist. Ja, ich kann keine wirkliche Veränderung zu der Zeit feststellen, als ich diesen grünen Trank noch nicht zu mir nahm. Aber es gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl, mit allen essentiellen Nährstoffen ausgestattet in den Tag zu starten. Zusätzlich nehme ich dann noch eine 5000er Dosis Vitamin D3 ein. Das nehme ich schon lange, weil es ja dem Körper hilft, Calcium und Phosphor zu absorbieren und dadurch die Knochengesundheit verbessert. Und das ist ja bekanntlich gerade für Frauen, die wir zu Osteoporose neigen, eine total wichtige Sache. Und dann nehme ich noch etwas, nämlich ein sogenanntes NMN-Pulver in Kapselform. Und das ist eine Substanz, die wohl, habe ich jetzt gelernt, zu den heißesten Substanzen in Sachen Langlebigkeit gepriesen wird. Es gibt tatsächlich wohl einige wissenschaftliche Studien, die dieses NMN mit einer längeren Lebensdauer in Verbindung bringen und von NMN als Wundermolekül reden. NMN ist eine Vorstufe von NAD+. Das ist ein Coenzym, das in jeder Zelle unseres Körpers vorkommt und an Hunderten von Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Also zum Beispiel an der Gesundheit der Mitochondrien und der Zellenergie. NAD+ ist somit für die gesamte DNA-Reparatur, den Energiestoffwechsel, die Genexpression und die Stressreaktion verantwortlich. Und viele Menschen, die NMN nehmen, berichten, dass sie sich sehr viel energiegeladener und fokussierter fühlen. Mein Problem an dieser Stelle ist, dass ich mich sowieso meist voller Energie fühle und dass ich keinen wirklichen Unterschied wahrnehmen kann. Aber an dieser Stelle traue ich den Studien und nehme es momentan jeden Morgen ein. Und das dritte und letzte Supplement, das ich nehme, das ist Omega-3-Fettsäure. Die trägt ebenfalls wohl wissenschaftlich nachweislich zur Vorbeugung von Herzerkrankungen und Schlaganfällen bei und spielt auch eine schützende Rolle bei Krebs und anderen Erkrankungen. Soweit Nahrungsergänzungen. Nahrung an sich war für mich meist in meinem Leben auch kein großes Thema. Ich habe das Gefühl, dass ich das meiste vertrage und bis auf bestimmte Fleischsorten esse ich auch fast alles. Ich hatte mal als Teenager eine Essstörung und achte seitdem definitiv darauf, dass ich eher gesunde Nahrung zu mir nehme. Aber anders als viele Freunde um mich herum kann ich sehr wenig eine Korrelation zwischen dem, was ich esse und wie ich mich fühle, wahrnehmen. Also ich kann auf der einen Seite sehr regelmäßig essen, ich habe aber auch kein Problem damit, wenn ich mal sehr, sehr unregelmäßig oder gar nicht esse. Umso interessanter war es deswegen für mich, jetzt mal eine wirklich objektive Messung durchzuführen. Und zwar habe ich meinen Blutzuckerspiegel die letzten 2 Wochen in Echtzeit verfolgt. Wieso Blutzucker? Nun, ich habe in meinen Recherchen gelernt, dass Spikes im Blutzucker, also rapide Anstiege und Abfälle, nachweislich wirklich schlecht für die Zellgesundheit sind und uns viel anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen, aber auch für Krebs und neurodegenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Alzheimer. Und dieses Thema ist für mich besonders interessant, weil nämlich ich mal vor vielen Jahren einen genetischen Gesundheitstest gemacht habe und der einzige aus der Norm herausragende Wert war eine Disposition zu Diabetes 2. Und ich kenne das aus meiner Familie. Mein Vater hat Diabetes 2 und auch wenn ich bislang keinerlei Anzeichen dafür habe, erscheint mir eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Blutzucker grundsätzlich sinnvoll. Und ich muss sagen, die letzten 2 Wochen, in denen ich so einen Blutzuckermonitor am Oberkörper getragen habe, die fand ich wirklich super aufschlussreich. Gemessen wird mit Hilfe eines kleinen, sehr schmerzlosen Sensors, den ich mir am hinteren Oberarm ampliziert habe und der jede Minute eine Messung macht und die dann an eine App zurückspielt. In den USA gibt es mittlerweile ganz viele verschiedene Anbieter dieser Tests, in Deutschland noch nicht so viele. Und ich habe eine App namens Hello Insight verwendet. Ich habe das so gemacht, dass ich in der ersten Woche von den 2 Wochen, die der Sensor insgesamt misst, völlig normal gegessen habe und mir einfach angeschaut habe, wie ist denn mein normaler Blutzuckerverlauf. Und ich war echt überrascht, wie viele Spikes ich habe. Mein Blutzucker war zwar insgesamt immer im normalen Bereich, aber in Bezug auf Anstieg und Abfall leuchtete die Warnlampe oft rot. Und in der 2. Woche habe ich dann verschiedenste Sachen umgestellt und mehr experimentiert mit den verschiedensten Methoden, um Blutzucker eher auszugleichen. Ich habe dabei mich orientiert an dem, was Hello Insight, also diese App, selbst an wirksamen Methoden zur Regulierung des Blutzuckers vermittelt. Aber ich hatte auch das Glück, während dieser Zeit mit meiner Tochter Lilian in England unterwegs zu sein. Und die hat mir viele sinnvolle Tipps gegeben und mich auch auf einen sehr hilfreichen Instagram-Account namens Glucose Goddess aufmerksam gemacht. Was also hat sich bei mir als wirksam erwiesen, um den Blutzucker möglichst konstant zu halten und damit den Körper vor viel Stress und viel Mehrarbeit zu schonen? Nun, zum einen ist es relativ offensichtlich, dass es gibt bestimmte Nahrungsgruppen, die wesentlich gesünder sind als andere. Ja, und dabei geht es vor allem darum, bestimmte Kohlenhydrate einzuschränken. Und das bedeutete für mich eher ein herzhaftes Frühstück einzunehmen als mein normales Müsli oder insgesamt auch weniger Brot, Pasta, Reis, Kartoffeln und so zu essen, als ich es normalerweise mache. Irre interessant fand ich aber, dass ich durchaus Kohlenhydrate zu mir nehmen kann, wenn ich zuvor ein Glas mit einem Teelöffel oder besser Esslöffel Apfelessig trinke oder wenn ich ein paar Pickles oder Cornichons vor der Mahlzeit esse. Das verflacht die Kurve auf eine Weise, wie ich sie wirklich nicht für möglich gehalten hätte. Überhaupt spielt die Reihenfolge, in der wir Sachen essen, eine ganz wichtige Rolle. Also erst den Salat und dann die Pasta oder ein Nussmus oder Olivenöl und dann das Müsli. Einen großen Einfluss auf Blutzuckerwert hat auch Bewegung. Und so kann so ein 15-minütiger Spaziergang nach dem Essen zum Beispiel oder Sport nach dem Essen die Kurve auch ebenfalls signifikant abflachen. Indem ich in dieser 2. Woche diese Regeln ziemlich stringent umgesetzt habe, ist es mir wirklich gelungen, diese in der 1. Woche total hohen Ausschläge fast ganz zu reduzieren. Ein Sensor hält, wie ich gesagt habe, 2 Wochen. Meiner ist sogar 3 Tage zuvor kaputt gegangen. Aber ich finde diesen neuen Einblick in meinen Körper so faszinierend, dass ich dieses Monitoring in ein paar Wochen nochmal wiederholen werde. Und bis dahin fühle ich mich gut motiviert, die neuen Regeln weiter umzusetzen. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, ob ich mich auch wirklich vitaler und besser fühle als mit meinem alten Essensregime. Und hier muss ich wieder sagen, dass ich keinen signifikanten Unterschied feststellen kann. Wie gesagt, ich war noch nie jemand, der nach den Mahlzeiten krasse Energieabfälle gespürt hat oder insgesamt große Fluktuationen während des Tages bei mir festgestellt habe. Und ich erkläre mir das damit, dass ich wahrscheinlich einfach relativ unsensibel für diese Wahrnehmungen bin. Aber nach allem, was ich über Blutzucker gelesen und gehört habe, gibt es für mich sehr gute, objektive Gründe, Spikes zu vermeiden, auch wenn ich selbst es nicht unmittelbar an mir wahrnehme. Natürlich gibt es in Bezug auf Ernährung, wie in allen anderen Bereichen, auch wieder viele Widersprüche. Und ich bin auch auf ein paar in den letzten 2 Wochen gestoßen. Den einen betrifft das Thema Alkohol. In einer seiner Folgen beschäftigt sich Huberman auch mit Alkohol und kommt zu dem Schluss, dass jedes Glas eines zu viel ist und schädlich für die Zellen. Nun trinke ich wirklich sehr gerne ein Glas Rotwein oder Weißwein und habe aber dann auch durchaus inspiriert durch den Podcast in den letzten Monaten eher abends mal zu einem alkoholfreien Bier gegriffen. Doch wie ich in den letzten 2 Wochen anhand meiner Glukosemessung ganz eindeutig sehen konnte, ist Wein in Bezug auf diese Variable viel besser als Bier. Und so war ich dann durchaus erleichtert, letzte Woche in einem weiteren Podcast zu hören, dass Peter Attia, einer dieser Langlebigkeitsexperten, im Interview sagte, dass er keine aussichtssagekräftigen Studien kennt, denen zufolge ein Glas Wein wirklich mit einem signifikant erhöhten Krankheitsrisiko in Verbindung zu bringen ist. Also er sagte auch, kein Alkohol ist besser als Alkohol, aber die Lebensfreude, die mir ein guter Rotwein hin und wieder bietet, plus die Vereinbarkeit mit einem niedrigen Blutzuckerspiegel, lassen mich vorerst eher zum Wein als zum alkoholfreien Bier greifen. Und ich bin dann noch auf einen weiteren Widerspruch gestoßen. Und zwar habe ich in meinem letzten Jahrescheckup, das mache ich immer so zu Anfang des Jahres, einen erhöhten Cholesterin-LDL-Wert bekommen. Und LDL ist das sogenannte schlechte Cholesterin, ja, das also welches zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Und zwar spielt Ernährung nur eine kleine Rolle bei Cholesterinwerten, aber wenn ich sie beeinflussen kann, will ich das gerne machen. Und deswegen habe ich angefangen, auch vor 3 Monaten, statt Kuhmilch eher Hafermilch zu trinken. Und Mandelmilch zum Beispiel versuche ich zu vermeiden, da die Mandelproduktion einen so unheimlich intensiven ökologischen Fußabdruck hinterlässt, weil die Mandelproduktion einfach so wasserintensiv ist. Doch Hafermilch, habe ich jetzt an meinen Spikes gesehen, beißt sich mit der Blutzuckerstabilisierung, denn sie enthält mehr Kohlenhydrate als reguläre Milch. Also bin ich jetzt bei Sojamilch als Kompromiss gelandet. Ein anderes Thema, welches mich schon seit längerem beschäftigt und zu dem ich auch selbst schon eine extra Episode bei Being Underwater gemacht habe, ist der Atem. Bei Huberman fand ich nun eigentlich alles bestätigt, was ich in dieser Folge beschrieben hatte. Zugleich habe ich dann auch noch ein paar wirklich hilfreiche Übungen für Angst- und Stresssituationen bei ihm kennengelernt, die ich seitdem regelmäßig mache. Und insbesondere finde ich den sogenannten Physiological Sigh, also den physiologischen Seufzer, so interessant und hilfreich. Dieser Physiological Sigh besteht darin, dass man einmal lang durch die Nase einatmet, dann nochmal kurz nachzieht und dann laut durch den Mund auszieht. Also so quasi, wenn ich das jetzt mal mache. Ja, und das Interessante ist, dass eine Reihe brandneuer wissenschaftlicher Studien darauf hinweisen, dass diese Seufzeratmung einen deutlich entspannenderen Effekt auf das Nervensystem hat als ganz, ganz viele andere Übungen. Und zwar sowohl in aktuellen oder akuten Stresssituationen, wo man diese Atmung 1 bis 3 Mal hintereinander macht, als auch als Basistraining für ein ausgeglichenes Nervensystem insgesamt. Und bei einer dieser Studien war es so, dass Probanden 5 Minuten dreimal wöchentlich diesen Seufzer praktizierten und dabei ist diese Art von Seufzen ein wesentlich wirksamer war als Meditation. Also sich wesentlich wirksamer jetzt in der entspannenden Wirkung als Meditation gezeigt hat. Und das fand ich wirklich total erstaunlich. In den letzten Monaten habe ich auch Interessantes Neues über meine Augengesundheit gelernt und in den Alltag integriert. Ich habe ja schon den morgendlichen Gartenspaziergang erwähnt, bei dem lichtempfindliche retinale Ganglienzellen aktiviert werden, die dann den Dopaminspiegel ansteigen lassen und dadurch Wachheit und Stimmung positiv beeinflussen. Huberman, der auch, wie heißt das jetzt, also Augenkundler, also Ophthalmologe ist, der beschreibt auch eine ganze Menge anderer faszinierender Studien, die sich mit den Auswirkungen von Sonnenlicht auf unseren Körper beschäftigen. Beispielsweise, dass 2 Stunden Sonnenlicht am Tag ohne Sonnenbrille die Gefahr, kurzsichtig zu werden, drastisch verringert. Und wenn man ihm so zuhört, dann gehören 2 Stunden täglich im Freien zu einem gesunden Leben einfach dazu. Und intuitiv muss ich das gewusst haben, denn spätestens seit Corona bin ich viel mehr draußen als zuvor. Ich erledige zum Beispiel viele Telefonate während des Spazierengehens. Ich verabrede mich regelmäßig mit Freunden zum so Walk and Talk. Und ich gehe aber auch wirklich sehr gerne für mich alleine draußen spazieren. Sei es durch die Städte, in denen ich gerade bin, oder auch auf dem Land. Ich versuche auch, während ich am Schreibtisch sitze, auf meine Augen mehr zu achten. Da ich viel am Bildschirm sitze, tendieren meine Augen und meine Gesichtsmuskeln dazu, ständig so ein bisschen angespannt zu sein. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, alle 30 Minuten ungefähr ein bisschen in die Ferne zu schauen. Idealerweise gehe ich dafür auch dann nach draußen oder stehe auf und schaue aus dem offenen Fenster in die Ferne. Und dabei versuche ich dann, meine Augen aktiv zu entspannen und dadurch die Elastizität der Linsen zu fördern. Eine andere Übung, die ich hin und wieder am Schreibtisch mache, ist, dass ich für 20 Sekunden mit den Augen geradeaus schaue, aber dann mit den Pupillen nach oben zur Decke wandere. Und das hat eine wirklich sehr stark entspannende Wirkung. Ich mache das alles sehr bewusst, weil ich so dankbar bin, dass ich bis heute total gut sehe und keine Brille brauche. Und das möchte ich auch gerne, möglichst gerne lange erhalten. Zum Thema Augen könnte ich noch viel mehr sagen, denn sie sind wirklich ein total faszinierendes Organ. Ich habe mit meiner Freundin Olivia, mit der ich manchmal zusammenarbeite und die ein großer Fan von Feldenkrais ist, gelernt, dass wir über die Augen wirklich das ganze Nervensystem regulieren und entspannen können. Und immer wenn wir zusammen sind, gerade für mehrere Tage, dann genieße ich es total, mit ihr eigentlich täglich eine dieser Feldenkrais-Augenübungen zu machen. Und finde die extrem wohltuend. Aber allein in meinem Alltag bekomme ich das nicht hin. Da sind die Feldenkreisübungen zu langsam und zu lang, als dass ich sie organisch in meinen doch ziemlich getakteten Tagesablauf irgendwie gut einpassen kann. Soweit einige Erfahrungen aus den letzten Monaten in Bezug auf körperliche Gesundheit. In einer zweiten Episode geht es dann weiter. Und ich berichte euch von 3 weiteren Themen, mit denen ich gerade experimentiere. Den Einfluss von Hitze- und Kälteeinwirkungen, die Bedeutung von Schlaf und natürlich Bewegung und Sport. Denn ein Thema, welches sich durch alle Experteninterviews durchzieht, die ich gelesen und gehört habe, ohne Bewegung und insbesondere, und das war neu für mich, auch ohne Kraftsport, helfen alle die anderen Hacks nicht wirklich weiter.
Being Underwater ist eine Produktion von Joanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus Sewell McCann und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf anchor.fm/beingunderwater oder auf joannabreidenbach.de.